Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom.
Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung alt entfernen. Mein Name ist Christoph Größmann.
Ich bin Linda von Rennings.
Und wir sind heute zu Gast Mai Hammer und haben Claudia Friese im Interview. Hallo.
Hallo ihr zwei.
Hallo Claudia. Zu Beginn, bevor wir ins Thema einsteigen, wir wollen über Digitalisierung des Handwerks reden, über Plattformen. Zu Beginn möchten wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Du bist CEO von Mai Hammer. Hast vorher aber auch schon ganz viel gemacht, auch im Plattform-Business warst du schon unterwegs. Vielleicht erklärst du uns zu Beginn mal oder erzählst uns mal, was du schon gemacht hast, was so die wichtigsten Stationen auf deinem Weg bis hierhin waren, bis du jetzt als CEO von Mai Hammer 2013 hier gelandet hast.
Genau. Ich habe eigentlich so eine klassische Digitalökonomie-Karriere gemacht. Ich habe in den späten 90ern angefangen, in diesem Geschäft zu arbeiten, war mal ganz am Anfang bei Bertelsmann, habe da klassisches Marketing gemacht. Und bin dann aber eigentlich 2000 nach Berlin gekommen, habe seitdem nur noch digital gemacht, war in einem Startup. Ich habe viele Jahre bei eBay gearbeitet, habe da Product gelernt, was eigentlich so für mich fast der prägendste Schritt war. Danach noch bei der Advico gearbeitet, habe da Internationalisierung, M&A und Marketing auch gemacht und Product. Und von dort aus bin ich dann eine Weile in so einen Freelance-Modus gegangen und hatte dann manchmal als Kunden in der Beratung und bin dann von dort aus hier als Vorstand eingestiegen und dann ein halbes Jahr später oder so CEO geworden.
Was hat dich an Mai Hammer am meisten gereizt? Warum hast du gesagt, okay, da möchte ich einsteigen?
Naja, also ist ein Stück weit auch Opportunität gewesen. Ne? Als Frau kriegt man ja nicht so schrecklich oft einen Vorstandsposten angeboten und ich fand es schon ziemlich klasse. An Mai Hammer spezifisch hat mich gereizt, dass es ein Marktplatzgeschäft ist. Ich finde Marktplatzgeschäfte wahnsinnig spannend, weil sie zweiseitig sind. Das Thema Handwerk hat mich gereizt, weil es ein sehr komplexes Thema ist. Wir haben es hier mit vielen Faktoren zu tun, mit Regulierung, mit Fragmentierung, mit einer sehr breiten Vertikalisierung. Und je komplexer so ein Thema ist, umso spannender ist es eigentlich mal für mich. Viele sagen immer, Frauen und Handwerk, das passt nicht, das ist totaler Blödsinn. Ich finde schwierige Aufgaben und Frauen, das passt zusammen.
Absolut.
Und das war bei Mai Hammer einfach gegeben.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, du hast vorher schon Product gelernt, Internationalisierung gelernt. Was sind so die Key Learnings, die du mitnehmen konntest, die dir hier jetzt auch in der Rolle am meisten helfen?
Ich glaube, ein tieferes Verständnis für die Hebel, die man hat, um so ein Plattformgeschäft zu bewegen. Ich denke mal, Product ist der wichtigste Strategiehebel für jedes Plattformgeschäft. Also wirklich ein tiefes Verständnis dafür zu haben, welche Dinge man im wahrsten Sinne physisch bewegen kann, also sprich entwickeln muss, um ein halbes Jahr, ein Jahr später irgendeine Veränderung in Zahlen zu sehen. In den seltensten Fällen kurzfristig, das passiert manchmal aus, aber meistens, also wenn ich über die Plattform nachdenke, dann denke ich so ein Jahr in die Zukunft. Und manchmal ein halbes Jahr. Und auf der anderen Seite aber eben auch gerade so diese kurzfristigeren Marketing-Kooperationen, Business-Development-Hebel, Pricing, Sachen, die kurzfristig wirken. Und die zu orchestrieren und so zusammenzubringen, dass es irgendwie in Summe Sinn macht und für den Kunden noch nachvollziehbar ist und auch einfach Wachstum treibt. Das, glaube ich, habe ich gelernt über die verschiedenen Stationen und einfach auch immer wieder über die fachliche Expertise, die ich mir so angesammelt habe im Laufe des Weges.
Jetzt ist Mai Hammer ja eine Handwerkerplattform. Mhm. Was reizt dich am meisten an dem Thema? Was interessiert dich daran? Also würde ich dich auch am Samstag im Baumarkt treffen? Bist du selber handwerklich aktiv oder nee, was ist daran so spannend?
Ich würde immer Mai Hammer nutzen, um jemanden zu holen, der das wirklich kann. Ich bin so ein klassischer Zwei-Linke-Hände-Typ. Ich bin auch überhaupt nicht gartenaffin oder irgendwas.
Perfekter Mai Hammer-Kunde dann.
Damit die perfekte Mai Hammer-Kundin. Ich vertraue wirklich auf Experten und freue mich total, wenn ich da jemanden finde, der Sachen für mich erledigt, kommt und einfach das Problem löst. Und ich glaube, das ist auch ein Trend. Ich glaube, diese ganze DIY-Trend hört auf und wir werden immer mehr auch im privaten Bereich so ein Do-it-for-me-Trend auch haben. Nur nicht nur bei den Sachen, wo man wirklich einen Experten braucht, sondern auch bei den Sachen, wo man vielleicht selber keine Lust zu hat oder keine Zeit. Insofern, nee, das war's nicht. Es ist eher das, was ich eben schon sagte. Ich finde Handwerk, ich meine, es ist einer der größten wirtschaftlich bedeutendsten Bereiche unserer Volkswirtschaft. Gerade in Deutschland hat Handwerk eine ganz lange Tradition. Und ich finde, es ist deswegen so herausfordernd, weil es genau zwischen diesem traditionellen Errungenschaften, die wir auch haben, Also mit der dualen Ausbildung, mit der Qualität der Arbeit, die daraus auch resultiert, dass man eben nicht jeder kann morgen früh aufstehen und sagen, super, ich bin jetzt auch Maurer, sondern wie das in manchen anderen europäischen Ländern der Fall ist, sondern du musst halt 3 oder sogar 7 Jahre eine Ausbildung machen, kannst es danach aber auch. Und das hat ganz viel zu tun mit Gründlichkeit und eben auch mit Qualität. So, und das ist die eine Seite der Medaille im Handwerk. Und die andere Seite der Medaille im Handwerk ist natürlich einfach die Breite und die Diversität. Wir haben es hier mit lauter kleinen Unternehmern zu tun, auch kleinen Unternehmern, Leuten bis zu, weiß ich nicht, 5 bis 10 Angestellte im Max, aber viele sind auch Einzelunternehmer. Und die machen ganz unterschiedliche Dinge. Und das finde ich einfach faszinierend. Das ist einfach ein total spannendes, diverses, komplexes Feld.
Jetzt ist MyHammer ja sozusagen ein Urgestein der deutschen Internetwirtschaft, gibt es schon sehr lange. Mhm. Ich habe das selber kürzlich genutzt, war da sehr zufrieden, um das hier mal zu sagen. Aber was war das damals für ein Unternehmen, als es losging? Und wie hast du es vorgefunden, als du dann hier eingestiegen bist? So, die Geschichte ist ja doch schon ein bisschen bewegter.
Ja, also dazu muss man sagen, MyHammer als Unternehmen heute besteht aus 2 Firmenteilen, einer Holding und einer operativen AG. Die Holding ist tatsächlich fast 20 Jahre alt und war in ihrer ersten Inkarnation die Abajo. Und Abajo war eine der ersten, so ich sag mal, Dotcom-Börsengänge in Deutschland. Wir hatten halt tatsächlich unter der damaligen Abajo Holding mal eine Suchmaschine. Wir hatten eine Dating-App auf WAP-Basis. Also wir reden von den späten 90ern. Mhm. So, die ist dann verkauft worden, von dem damaligen Gründer übernommen worden, im Prinzip entkernt worden. Alles, was drunter hängt, ist nicht mehr da. Bis auf die MyHammer. Die MyHammer ist 13 Jahre alt. Weil es dann eben nur noch dieses eine Asset unter der Holding gab, heißt die Holding seitdem noch MyHammer Holding. Aber das muss man dazu erzählen. Also die Geschichte geht ganz schön weit zurück. Ja. Und die MyHammer als operative Gesellschaft, also die Plattform MyHammer, ist natürlich mit 13 Jahren jetzt auch schon ein bisschen ein Urgestein. Ich sag mal, wir sind so alt wie das iPhone, 2006. Ist in den Nullerjahren eins der gehypten Startups gewesen, ist durch eine ganz hohe Fallhöhe gelaufen mit ganz viel Hype und dem, was danach kommt, ist durch eine relativ schwierige Phase gegangen, so in den 2012, 2013er Jahren, so der Zeitpunkt, wo ich dazu gekommen bin. Auch ganz klar mit dem Auftrag, das wieder zu drehen, weil so wäre es nicht weitergegangen, was auch funktioniert hat. Und seitdem, und das sind ja jetzt auch schon 5, 6 Jahre, sind wir aber in so einer zweiten coolen Wachstumsphase, wo es auch wirklich nachhaltig zugeht und wo wir, also wir verdienen Geld, wir sind profitabel, wir haben unsere Schulden zurückbezahlt, wir sind eigentlich jetzt in einem ziemlich gesunden Zustand. Und ich habe mich letztens mal unterhalten, mit jemand aus einem ähnlichen Unternehmen, wir sagen, wir sind jetzt nicht mehr Startups, wir sind jetzt Grown-Ups. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz schön. Also das finde ich eigentlich so eine ganz gute Beschreibung. Das ist das, was man werden will, wenn man ein Startup gründet. Man möchte eigentlich irgendwann mal raus aus dieser Sturm- und Drangzeit.
Dann habt ihr euch da sehr weiterentwickelt, aber als Unternehmen so einen gewissen Startup-Spirit noch bewahrt. Wie arbeitet ihr heute? Wie kann man das so charakterisieren im Vergleich zu so einem Startup mit 10 Mitarbeitern? Das ist ja schon was anderes.
Ja, wir sind jetzt ungefähr 120 Leute und wir haben eine Börsennotierung, der wir einfach Rechnung tragen müssen. Ne? Also insofern, ich sage immer, wir sind zwar im Kern, sind wir immer noch eine agile Digital-, nicht immer noch, sondern wir sind eine Digitalfirma, die agil arbeitet, Punkt. Aber wir können auch Firma. Also wir haben natürlich einfach, sagen wir aber, Sauberkeit in den Prozessen, in Finance sowieso und aber auch in HR-Prozessen und solchen Sachen. Im Kern, in den operativen Teams, würde ich sagen, arbeiten wir gar nicht so schrecklich anders als ein Startup, aber erfahrener. Also unsere Mitarbeiter sind im Durchschnitt so 4, 5 Jahre älter, würde ich sagen. Und das bringt eben auch so ein gewisses Maß an mehr Berufserfahrung mit sich. Und wir müssen nicht mehr alles neu ausprobieren, sondern wir können bestimmte Sachen schon. Was uns in die schöne Lage versetzt, so ein bisschen kleiner zu sein auch. Also ich glaube, es ist immer so ein bisschen so eine Entscheidung, die man treffen muss. Stellt man ganz viele junge Leute ein oder lieber 3, 4 Erfahrene? Ich persönlich, weil ich da selber einfach auch selber bin in meinem Lebens- und Karriereweg, habe lieber die 3, 4 Erfahrenen als die 20 Studenten. So, das sind wir im Kern. Aber alle mit einem, ich sag mal, mit einem sehr unternehmerischen und auch mit einem sehr, sehr digitalen Geist. Also hier wird auch nicht irgendwie lange Dokumente geschrieben oder wir kochen zusammen. Naja, so die üblichen Sachen.
Du hast vorhin gesagt, dass du das zum Unternehmen gekommen bist, als es eher in einer schwierigen Phase war. Wie siehst du das Thema Führung dann in so einem Kontext? Was bedeutet das für dich und was lernt man dann auch auf der Wegstrecke, wenn man in einem schwierigen Moment eher ankommt und das dann wieder zu einem besseren Level eigentlich führt?
Ganz lustig, mich hat gerade mal jemand gefragt, siehst du dich eher als Sanierer oder als Wachstumstreiber? Und ich konnte die Frage, ehrlich gesagt, ich habe mir die Frage so noch nie gestellt, weil Sanieren heißt ja nichts anderes als Wachstum treiben. Nur auf einem niedrigeren Niveau. Und ich glaube, gerade im Digitalgeschäft heißt führen immer Wachstum treiben. Und ich glaube, du musst zwei Sachen können. Du musst auf der einen Seite so ein ganz offenes Ohr am Team haben und sehr gut kommunizieren können. Und führen heißt eigentlich sehr gut kommunizieren können. Und genau wissen, wo alle sind und gucken, dass sie da sind, wo die sein sollen. Und die dann auch wieder in Ruhe lassen. Und auf der anderen Seite aber genau so ein ganz enges Ohr irgendwie an der Plattform zu haben, ne? Also am Geschäft und zu wissen, okay, was läuft gerade gut, was läuft gerade nicht gut, welche Zahl entwickelt sich so, wie ich will, welche Zahl ist gerade irgendwie nicht da, wo sie sein soll und was muss ich bewegen, um das irgendwie zu verändern. Also ich glaube, das sind so die beiden Core Skills und das lässt sich für mich eigentlich kaum trennen.
Jetzt sind es sehr, sehr viele Handwerker, die mittlerweile ihre Leistung anbieten bei MyHammer. Kann man eigentlich sagen, welche Handwerksleistung da so am gefragtesten ist? Was interessiert die Kunden denn so vor allem?
Klar, also wenn man sich jetzt mal so das ganze Spektrum von Leistungen anguckt, das wir anbieten, dann finde ich immer am interessantesten, also du kannst es in verschiedenen Dimensionen angucken. Entweder du guckst dir so ein imaginäres Haus, ne? Weil unsere Zielgruppe sind eigentlich Hausbesitzer, Leute, die ein Eigenheim haben, weil wenn man Mieter ist, dann beauftragt man meistens nicht viel. So, du hast dieses imaginäre Haus und dann hast du quasi innen, außen und Dienstleistungen drumherum. Das sind so die drei großen Themen. Ne? Innen sind es so Sachen wie Malern, Fliesenlegen, Bodenlegen, Wanddurchbruch, Kernbohrung, Elektrik, Bad, also so alles, was man irgendwie im Haus macht. Außen ist Garten, aber auch Fassade, Dämmung, Anstrich, Terrassen. Ne? Also alles, was ich sozusagen um mein Haus drumherum brauche. Und Dienstleistungen sind, was wir auch machen. Wir machen auch Umzüge, Transporte, Entrümpelung, Entsorgung. Wenn man gemein ist, würde man sagen, Garten ist auch kein Handwerk, weil Garten ist nicht Teil der Handwerksordnung.
Okay.
Also Garten ist auch eine Dienstleistung. Und wir haben auch noch so ein paar Sonderdienstleistungen wie Automobil, Kfz, also Werkstätten und IT. Das ist dann eher hausinterne, so okay, Leute, die sich einen WLAN-Router konfigurieren lassen wollen oder auch mal eine Webseite bauen.
Ja, dann seid ihr eigentlich schon sehr, sehr breit aufgestellt, was das Angebot angeht. Wo seht ihr euch denn mit MyHammer selbst so in den nächsten Jahren, wo kann man dann weiter wachsen? Was ist so die Vision?
Also das, was am besten läuft, also die andere Dimension, sich Handwerk anzugucken, ist Regulierung. Wir haben ja einen Teil unserer Gewerke, die der Handwerksordnung unterliegen und die reguliert sind im Markt, wo es also Zulassungsbeschränkungen gibt. Das darf eben nicht jeder. Also entweder es gibt eine Meisterpflicht oder zumindest eine Gesellenpflicht, wenn es mal flapsig sagt. Also teilregulierte Gewerke oder halt nicht. Ne? Ein Teil ist auch reine Dienstleistung, wird nicht von der Handwerksordnung betroffen. So, was tut denn eigentlich so eine Regulierung? Eine Regulierung verknappt den Markt. Und das kann man bei uns auch sehr gut beobachten in den Gewerken, die mit Handwerksordnung Anlage A, also Meisterpflicht, reguliert sind, haben wir den größten Marktdruck. Ganz viel Nachfrage und ganz wenig Angebot. Das ist bei MyHammer nicht anders als draußen, wenn du einen guten Elektriker brauchst, der dir, weiß ich nicht, irgendwas mehr als nur eine Lampe aufhängt,
ja.
Dann musst du halt auch mal 2 Monate warten. Während wenn du jemanden suchst, der dir irgendwie einfach nur ein Zimmer farbig anstreichst, dann ist es meistens relativ kurzfristig möglich und es gibt auch genug Leute, die das können und machen. So, also insofern ist es, wir sagen, innerhalb vom Marktplatz gibt es halt unterschiedliche Liquiditäten. Und die sind ganz stark durch die Marktregulierung beeinflusst und natürlich auch so ein bisschen saisonal. Also Garten ist das sehr stark saisonal zum Beispiel. So für uns ist natürlich das stärkste Wachstum da. Erstmal vielleicht vorab. Wir sind ja Teil von einer internationalen Gruppe. Wir haben Schwesterfirmen in England, in Holland und in Frankreich und gehören alle zusammen einer amerikanischen Gruppe. Insofern ist Internationalisierung für uns jetzt nicht so ein Riesenthema. Wir sagen immer deutschsprachiger Markt, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und darauf fokussieren wir uns und davon das Größte ist natürlich Deutschland. Mhm. Und insofern Wachstum im Moment kommt ganz klar daraus, einfach nur das, was wir machen, nochmal besser zu machen und nochmal zu vertiefen. Vor allem in den Gewerken, wo wir eh schon liquide sind, also in den eher nicht regulierten Gewerken. Da bin ich bei sowas wie Innen-, Wandboden, Umzügen, Gärtnern, solche Sachen. Die sind auch tendenziell preisgünstiger. Das hat auch was damit zu tun, wenn du Projekte, ich sag mal, von 5.000 Euro aufwärts vermittelst, dann hast du einfach weniger Nachfrage, als wenn es Sachen sind, die so irgendwas zwischen 200 und 800 Euro kosten. So, das ist, und es gibt ein Riesenpotenzial. Also das ist ein Markt, der sich gerade erst ins Internet bewegt, der noch ganz viel über Empfehlungen, Word of Mouth, offline funktioniert, der sozusagen sowieso schon ein Wachstum hat und den man jetzt eigentlich nur noch konsolidieren muss im B2C. Anderer Bereich, den wir uns angucken, ist B2B. Mhm. Liegt auch immer so ein bisschen auf der Hand. Aber muss ich ganz klar sagen, mit einem niedrigeren Fokus, weil einfach das, was wir jetzt gerade machen, B2C und Deutschland, hat so viel Potenzial und so viel Wachstumschancen. Also wir haben noch gar keine Notwendigkeit, jetzt großartig zu differenzieren.
Das heißt, irgendwann könnte man schon davon ausgehen, wenn ein Unternehmen größeres Bürokomplex bauen wollte, dass es sowas dann auch die Leistung dafür bei MyHammer erstmal suchen könnte. Das wäre schon möglich, oder?
Das funktioniert ein bisschen anders, weil du hast dann meistens Mittler drin.
Ja.
Das sind meistens entweder Hausverwaltungen oder größere Wartungsdienste. Das können auch Bauunternehmen sein. Und dann bist du ganz schnell in so einem Bereich, der im Moment PropTech genannt wird, wo es auch eine Menge Startup-Aktivität gibt, wo es eine Menge ganz spannende Digitalisierungsinitiativen gibt, die ganz frisch sind, weil du dich wirklich in einem Markt bewegst, der krass fragmentiert und total offline ist. Also sie reden wirklich von Leuten mit Rolodex, die dann einzelne Leute anrufen. Mhm. Hat auch mega Potenzial. Aber wie gesagt, für uns ist es so Schritt zwei, weil da reden wir auch über eine ganz andere Komplexität, komplett außerhalb unserer momentanen Kernkompetenzen. So, da gibt es schon andere Leute, die das noch ein bisschen besser können. Wir glauben, dass unser größtes Asset neben der Marke MyHammer ist die Größe unseres Handwerkernetzwerks und das wachsen zu lassen und dann anzudocken an Aktivitäten von anderen Leuten.
Das ist ein gutes Stichwort mit dem Netzwerk. Ihr seid ja eine Plattform, ihr bringt Handwerker und Kunden zusammen. Jetzt kennt man Plattformen ja vor allem auch von Marktplätzen. Also Amazon, eBay gibt ja genug. Was ist das Besondere an MyHammer? Was macht euch so unique?
Ich glaube, also ich sag mal, wenn man jetzt nur die Plattform anguckt, dann sind wir sehr ähnlich wie ganz viele andere auch. Zweiseitige Plattform, wir bringen Leute zusammen, wir packen ein schönes Matching in die Mitte und eine tolle Acquisition an beide Ränder. Und das können wir auch tatsächlich ziemlich gut. Das können andere auch in anderen Verticals. Ich glaube, was uns vielleicht unique macht, ist tatsächlich, dass dieses Vertical sehr speziell ist. Mhm. Weil es so fragmentiert ist, weil es reguliert ist, weil man sich wirklich in einem sehr konservativen Umfeld bewegt und auch in einem sehr wenig digitalisierten Umfeld. So, aber davon abgesehen würde ich nicht denken, dass wir irgendwas krass anders machen als andere Plattformbetreiber.
Ich habe es ja bei Plattformen oft, dass ich erstmal eine kritische Masse brauche, um diesen Login-Effekt dann zu erreichen. Wie habt ihr das geschafft? Also ich meine, die Idee, eine Plattform aufzubauen, wo sich Handwerker und Kunden treffen, ist ja wahrscheinlich nicht, hattet vielleicht nicht nur ihr, aber wie habt ihr es geschafft, dass ihr so groß geworden seid, dass es jetzt die Plattform ist, wo ich halt nach meinem Elektriker schaue, der zum Beispiel eine Lampe anbringt?
Ja, ganz klar eine Markenstrategie. MyHammer hat schon früh Und damit meine ich so wirklich in den ersten 2-3 Jahren nach Gründung sehr starke Markenbekanntheit erlangt. Zum einen so ein bisschen wie Uber. Die kannte auch schon jeder, bevor die auf dem Markt waren. Warum? Weil sie alles falsch gemacht haben. Sie haben also die haben sich mit der Taxi-Innung angelegt, wir haben uns mit dem Handwerk angelegt. Das hatte zwei Effekte, die haben uns gehasst, aber wir waren wahnsinnig bekannt. Also der eine ist gut, der andere ist nicht so schön. Aber Spaß beiseite. Und danach hat das damalige Management in meinen Augen ein paar Sachen sehr richtig gemacht, nämlich sehr früh, sehr stark in Brandbuilding zu investieren. Und davon haben wir auch zehren können zu einer Zeit, als es uns nicht so gut ging, weil wir nämlich nicht allen Traffic und alle Nachfrage generisch einkaufen müssen für wahnsinnig viel Geld, sondern einfach qua der Markenstärke relativ günstige Akquisitionskosten haben. Und daraus setzen wir immer noch und verstärkt und werden wir auch in Zukunft noch stärker draufsetzen. Also wir schmeißen unser ganzes Geld auf Fernsehwerbung, die unsere Marke noch größer und noch positiver macht und nicht zwingend auf irgendwelche generischen Keyword-Kampagnen. Tun wir auch, aber das ist der weitaus kleinere Treiber in dem Geschäft.
Ist es da die größte Herausforderung, Kunden zu finden, die es nutzen und Handwerker suchen? Oder ist die größte Herausforderung, Handwerker zu motivieren, sich auf der Plattform anzumelden?
Letzteres. Mhm. Gerade jetzt im Moment, wir leben in Zeiten von Handwerkermangel. Mhm. Also wenn ich glaubhaft versichern kann, dass ich dir einen Handwerker vermittle, dann kriege ich Endkunden relativ schnell überzeugt. Da segeln wir im Moment tatsächlich auch mit Rückenwind. Das ist schön. Aber die andere Seite der Medaille ist halt, wenn man jetzt einen Handwerker anruft und sagt, hey, haben Sie nicht Lust? Wir haben ja eine total coole Plattform, wir verschaffen Ihnen Aufträge. Dann sagen sie, danke, bin ausgelastet, danke, rufen Sie mich im Winter nochmal an. Mhm. Insofern fokussieren wir uns zum einen auf Neugründung, weil wir haben im Handwerk im Jahr im Moment 80.000 Gründungen immer noch. Und also Leute, die sich einfach selbstständig machen, die gut sind, erfahren, aber noch keine Stammkundschaft haben, also Stammkundschaft aufbauen, ist so der eine Teil von unserem Pitch. Das funktioniert auch sehr gut, das weiß ich auch. Der andere Teil ist Auslastung optimieren für größere Betriebe, die halt zwar eigentlich die nächsten 10 Wochen ausgebucht sind, aber dann ist Freitag und es hat doch mal wieder nichts zu tun. Und dann kann ich sagen, hey, da hole ich mir noch einen kleinen Auftrag hier dazu. Und allein dafür lohnt sich dann irgendwie der Preis auch schon. Plus so ein bisschen digitale Präsenz aufbauen. Dann kriegst du ja bei uns auch so ein Profil, das rankt sehr gut in Google, kannst du Bewertungen sammeln. Das ist so ein bisschen Online-Reputation-Building für Anfänger. Und das ist gut, ich meine, das ist gar nicht despektierlich, sondern wir haben es hier mit einer Zielgruppe zu tun, die nicht digital affin ist und der wir auch tatsächlich helfen müssen, so diese ersten Schritte im Internet zu gehen. Das sind eigentlich so die beiden Cases, wo wir Leute dann geben.
So manche Handwerker-Website sieht ja dann noch aus wie aus den ersten Jahren des Internets.
Naja, guck mal, ich meine, wenn du von morgens um 8 bis nachmittags um 4 draußen irgendwo arbeitest, dann hast du halt nicht wahnsinnig viel Zeit und Lust, dich irgendwann zwischen 6 und 8 hinzusetzen und irgendwas rumzufriemeln. Ich finde, das ist, also auch jetzt für uns als Plattform, das ist unsere Aufgabe. Ne? Sag mal, alles, was wir machen, muss auf dem Handy funktionieren. Und zwar auf einem alten Android-Handy. Und es muss gut sein und schneller fassbar und super easy. Und es darf nicht mehr als 5 Minuten kosten, weil dann habe ich die Leute schon verloren. Mhm. Und wir haben es nicht mit Leuten zu tun, die stundenlang vor dem Bildschirm sitzen und schon gar nicht vor irgendeinem großen glossy Mac, sondern die sitzen halt zu Hause und haben Handy in der Hand.
Und haben schon den ganzen Tag gearbeitet.
Und haben den ganzen Tag gearbeitet, absolut.
Dann noch zu machen. Inwiefern, klar, ihr habt eine Plattform und die ist digital. Aber inwiefern, weil ihr bietet ja an sich eine analoge Leistung an, inwiefern seid ihr ein Tech-Unternehmen? Wie arbeitet ihr mit Technologien? Was kommt bei euch zum Einsatz?
Wir sind absolut ein Tech-Unternehmen. Ein Grund, warum wir uns erlauben können, in Leuten relativ langsam zu wachsen, ist, weil wir relativ hohe Automatisierungsgrade haben. Und das ist auch total wichtig, weil du sonst nicht profitabel wirst. Ich sagte ja schon, der größte Treiber für uns ist Plattformentwicklung. Wir haben natürlich auch, und das haben wir auch gerade verstärkt, also mittlerweile ist es nicht mehr so, früher war es immer so Tech und Tech ist so IT und Produkt und Operations zusammen, war der größte Bereich der Firma. Stellenweise mal die Hälfte der Firma. Jetzt ist es mittlerweile ungefähr ein Drittel, würde ich sagen, ein bisschen weniger als ein Drittel sogar, weil der größte Bereich der Firma ist bei uns jetzt Operations, weil wir tatsächlich alle externen Service-Einheiten, die wir hatten, Sachen auch ausgesourced, reingeholt haben und machen auch alle Kundenbetreuung selber. Also Kundenbetreuung und Vertrieb ist jetzt die größte Abteilung. Aber Kundenbetreuung und Vertrieb auf so einer großen Kundengruppe kannst du nur richtig gut und effizient machen, wenn die durch ein sehr, sehr gutes CRM unterfüttert sind. Und damit meine ich auf der einen Seite einfach eine gute Salesforce-Entity, ne? Die brauchst du halt. Und aber auch ein datengetriebenes, automatisiertes CRM. Na, damit du nicht jeden anrufen musst, sondern erstmal über andere Kanäle kommunizierst, die gut vernetzt. Sei es jetzt irgendwelche Chats, WhatsApp. Wir sind dabei gerade, unsere Facebook- und E-Mail-Aktivitäten besser miteinander zu verdrahten, damit wir eins zu eins mit Leuten kommunizieren können, ohne dass sie immer zu uns kommen. Mhm. Das ist alles digital. Ne? Also klar reden wir auch gerne mit Leuten am Telefon, aber es ist teuer.
Inwiefern ist denn, ich möchte nicht in eure Geschäftsgeheimnisse eintauchen, aber beim Matchmaking an sich, wenn ich jetzt sage, okay, der kriegt jetzt den Handwerker oder die werden vorgeschlagen, welche Technologien und vor allem vielleicht auch künstliche Intelligenz, also was spielt da eine Rolle, was entwickelt ihr da, was schaut ihr euch da auch an?
Na, wir sind, würde ich sagen, noch ziemlich am Anfang. Mhm. Wir haben relativ lange ein ganz offenes Suchsystem gehabt, wo sich jeder selbst rauspicken konnte, was er wollte, und haben jetzt in den letzten vielleicht einem, anderthalb Jahren angefangen, das ganz vorsichtig schrittweise zurückzudrehen und zu ersetzen durch ein System, wo wir entscheiden, wer was sieht und wer was machen sollte. Und das machen wir auf, ich würde mal sagen, relativ gängigen Machine Learning-Systemen, die wir selber entwickeln. Frag mich jetzt nicht, welche Technologien da genau zum Einsatz kommen. Ich glaube, die testen auch noch rum. Keine Ahnung, die erzählen mir mal, wie ihre Software heißt, dann vergesse ich das sofort.
Solange sie gut läuft.
Genau, aber die Idee ist natürlich schon, dass wir sitzen auf einem riesengroßen Datenhaufen und wir wissen relativ gut, was kostet. Wir wissen relativ gut, was ist, und wir wissen relativ gut, wer sich für was interessiert. Und auf Basis von diesen Daten zu predikten, welches Match vielleicht optimal ist und für uns auch Auslastung und auch so die Liquidität zwischen Angebot und Nachfrage gezielter steuern zu lernen auf Basis von Daten, ist ein ganz wichtiges Thema. Aber ich würde nie für uns in Anspruch nehmen, dass wir da schon fertig sind. Ja, wir fangen damit gerade ganz vorsichtig an. Ja.
Handwerk, hattest du schon gesagt, das ist eher ein konstruktiver Beruf. Mhm. Trotzdem verändert sich im Handwerk natürlich auch etwas.
Ja, klar.
Wir werden immer Handwerker brauchen. Mhm. Aber wie nah seid ihr da dran, eigentlich diesen Beruf Handwerker zu kennen, was sich da verändert, was beobachtet ihr da?
Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich glaube, da muss man nochmal unterscheiden zwischen den tatsächlich ausgebildeten Leuten, die irgendwo draußen beim Kunden sind, und dem organisierten Handwerk, was ja noch dazwischen sitzt. Wir bemühen uns sehr, so viel wie möglich unsere Kunden zu verstehen, indem wir mit denen viel sprechen. Deswegen haben wir gerade dieses Insourcing gemacht. Ich möchte gerne, dass jeder, der mit dem Kunden oder mit dem Handwerker spricht, tatsächlich auch bei uns ist und dass man denen zuhören kann und auch alle. Würde ich für uns in Anspruch nehmen, dass wir jetzt irgendwie in der Tiefe verstehen, wie die arbeiten? Nö, wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, wir haben eine ganz gute Vorstellung, so eine grobe. Und was wir ganz intensiv machen, und das ist auch etwas, was ich selber mache, aber auch Leute in meinem Team, ist, wir versuchen sehr nah dran zu sein an den Handwerksorganisationen, mit denen ins Gespräch zu kommen, ihnen auf der einen Seite zu verstehen zu geben, dass wir nicht ihr Feind sind, sondern einfach nur ein Dienstleister. Denn wir kommen aus einer Zeit, wo das so war, wo wir so ein bisschen der Prügelknabe des Handwerks waren und immer so, oh, hier Preisdumping und Schwarzarbeit und da. Was teilweise übrigens auch gestimmt hat. Aber da sind wir schon lange nicht mehr, und mittlerweile sind wir in einem ganz engen Dialog, und auch die haben verstanden, dass Digitalisierung A nicht wieder weggeht und B eine Chance ist und kein Risiko. Und sind sehr daran interessiert, auch mit Leuten aus dem Feld im Dialog zu sein. Und ich muss sagen, es sind immer sehr, sehr spannende Austausche durchaus auch.
Wie habt ihr damals den Dreh bekommen, dass das Handwerk euch nicht mehr als Gegner gesehen hat? Natürlich kann man sich vorstellen, wenn viele Leute einfach nur so tun, als wäre sie Handwerker, auf der Plattform irgendwas anbieten, um nebenbei vielleicht das dazu zu verdienen, was dann ja wahrscheinlich für den Kunden nicht immer gut ist. Wie habt ihr da so den Dreh bekommen?
Na, das war zum einen tatsächlich auch einfach eine technische Aufgabe. Wir haben Eintrittsbarrieren eingebaut. Wir haben für jeden Einzelnen, der als Handwerker oder Dienstleister tätig ist, eine Verifizierung eingeführt. Also du kannst bei MyHammer gar nicht aktiv sein, ohne erstens gewerbetätig zu sein. Und zweitens, wenn du im Handwerk aktiv sein willst, die Regularien dafür zu erfüllen, weil wir die abfragen. Also wir lassen uns Kopien der Handwerkskarte schicken oder ein Foto der, was auch immer du tust, deiner Qualitätsnachweise. Das können teilweise Zertifikate sein oder eben, was auch immer, ist ein Gesellenbrief oder was auch immer. Und natürlich ein Gewerbeschein. Und das hat zum einen dazu geführt, dass wir weniger Kunden hatten. Es hat aber auch dazu geführt, dass wir tatsächlich aufgeräumt haben. Und das haben die Kammern sehr, sehr gesehen. Und also, da, wo sie es nicht gesehen haben, haben wir es ihnen immer wieder erzählt. Weil das Schwarzarbeit ist in Deutschland, Leute zu vermitteln, die nicht qualifiziert sind. Und das gibt es einfach nicht mehr. Das haben wir einfach abgestellt. Und dass wir das gemacht haben, hat sich rumgesprochen. Es hat ein paar Jahre gedauert. Und damit ist dieses Thema vom Tisch. Das andere Thema ist das Preisdumping-Thema. So, wir haben ja mal irgendwann angefangen als eine Negativ-Auktionsplattform. Mhm. Dieses Ich unterbiete mich, ja. Was nur ein Jahr gedauert hat, aber was uns immer noch nachhängt, weil es irgendwie im Kopf der Leute hängen geblieben ist. Ja, ich werde immer noch gefragt, macht ihr eigentlich Auktionen? So, nein, machen wir nicht. Machen wir schon seit 12 Jahren nicht mehr. Aber es ist immer noch ein Thema und es ist total spannend, weil es ist auch in der Nutzerpsychologie ganz stark drin, wenn man im Wettbewerb steht, seinen Vorteil nur über den Preis erzielen zu wollen. Das heißt, selbst wenn es keine Mechanismen auf der Plattform gibt, wir sagen niemandem, er soll billiger sein als jemand anders. Im Gegenteil, wir finden es super, wenn der Preis hochgeht, nicht runter. Trotzdem gibt es diese Tendenz und trotzdem hören wir das immer noch von Kunden. Ja, das ist aber Preistreiber, was jemand, ich verstehe, ne? Also ich verstehe schon, wie das passiert, aber es hat nichts mit unserem Produkt zu tun. Deswegen experimentieren wir auch damit, wie prominent wir zum Beispiel Preisfelder machen. Bis dahin, dass wir die einfach wegnehmen. Wir wollen gar nicht mehr, dass Leute irgendwelche Preise kommunizieren. Mhm. Die sollen erstmal ein richtiges Angebot machen. Ja. Die sollen erstmal miteinander sprechen. Mhm. Und es ist überhaupt nicht unser Interesse, dass irgendwer irgendwen unterbietet. Aber das in die Köpfe der Kunden zu kriegen, ist echt schwer. Weil Internet, und das ist vielleicht auch ein deutsches Phänomen, ich bin mir nicht sicher, sehr stark mit billig korreliert im Kopf der User. Und ja, das ist schwer zu beeinflussen.
Ja, viele Handwerker sind noch gar nicht so digital unterwegs. Das hast du schon gesagt, das ist eine große Chance, die auf eure Plattform zu bekommen. Wie ist es denn an sich mit Handwerkern? In der Tech-Branche reden wir ganz viel vom Fachkräftemangel. Gibt es das im Handwerk auch oder ist das absehbar? Ist das ein mögliches Risiko in der Zukunft oder haben wir eigentlich genug Handwerker in Deutschland?
Nee. Wir sind mittendrin in genau dem Problem. Also es gibt jetzt jüngsten Aussage vom Präsidenten des ZDH, der hat gesagt, 250.000 Stellen fehlen in Deutschland. Mhm. Also kannst davon ausgehen, es gibt in Deutschland so irgendwas zwischen 4,5 und 5 Millionen Leute, die im Handwerk tätig sind, sind ungefähr 1 Million Betriebe. Nicht alle in für uns relevanten Gewerken, da sind dann auch sowas wie die Bäcker und die Metzger dabei. Ja. Ungefähr die Hälfte, so bummelige 500.000 Betriebe im baunahen Gewerken. Und bei uns kommen dann noch die dazu, die gar nicht handwerkformal sind, wie zum Beispiel die Umzügler oder die Gärtner. Aber so, das ist ungefähr so der Markt, in dem wir uns bewegen und der schrumpft. Das hat zum einen damit zu tun, dass es einen Fachkräftemangel gibt. Es hat zum anderen damit zu tun, dass es einen Auszubildendenmangel gibt. Die suchen alle händeringend Auszubildende. Also ganz oft, wenn wir Leuten vorschlagen, nochmal MyHammer-Kunde zu werden, dann sagen die, nee, ich brauche keine Aufträge, ich brauche einen Auszubildenden. Okay. Wenn wir eine Jobvermittlung für Azubis machen würden, dann wären wir wahrscheinlich, weiß ich nicht, schweinereich, aber das wollen wir nicht. Also das ist ein Riesenproblem, aber es ist nicht neu. Es hat auch was damit zu tun, dass wir in der Phase von Bauboom sind und dass Selbstständigkeit sich im Moment nicht mehr lohnt. Viele Leute sind aus der Selbstständigkeit zurückgegangen in Angestelltenverhältnisse, weil sie einfach mehr verdienen. Also gerade was, wenn du irgendwie in die baunahen, also gerade gewerblicher Bau, wir haben hier gerade neben uns eine Baustelle, da kann man das wunderbar beobachten. Gerüstbauer, Tiefbauer, Hochbauer, Leute, die vielleicht vor ein paar Jahren noch Betriebe hatten, lassen sich jetzt einfach anstellen, weil es ist so einfach. Insofern, wir haben schrumpfende Betriebszahlen, wir haben ein riesengroßes Nachwuchsmangelproblem und wir haben eine Hochphase der Nachfrage durch den Bau und aber auch durch die niedrigen Zinsen, weil wenn du was sanieren willst an deinem Haus, ist jetzt eigentlich eine perfekte Zeit für.
Was würdest du sagen, könnte man dagegen machen? Ist das ein Thema für euch? Oder?
Naja, das ist ein Thema, was wir interessiert beobachten, weil es natürlich unser Politikfeld ist um uns rum. Aber wo wir jetzt auch nicht, also das ist eine Nummer zu groß für uns. Es ist auch kein Digitalproblem, sondern es ist ein allgemeines volkswirtschaftliches Problem. Wir haben ja im Zuge der Agenda 2010 unter der Schröder-Regierung eine Deregulierung gesehen, wo ungefähr die Hälfte der Gewerke eben nicht mehr meisterpflichtig geworden sind, sondern jetzt auch von Betrieben ohne Meister ausgeübt werden können. Dagegen gibt es jetzt eine Diskussion, sozusagen entweder alle oder einen Teil davon wieder meisterpflichtig zu machen, weil man sagt, ein Teil des auszubildenden Mangels kommt daher, dass es halt nicht mehr genug Meisterbetriebe gibt, die ausbilden können. Das ist sicher auch wahr. Gleichzeitig, das sagte ich ja schon, können wir in unseren Daten halt auch sehr schön sehen, dass was tut denn so eine Plattform, was tut denn so eine Regulierung, die verknappt den Markt. Also insofern ist das so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Also ein Teil der Lösung ist sicher mehr Meister ausbilden und ein Teil des Problems ist mehr Meisterpflicht. Ich habe dazu keine Antwort. Ich kann nur sagen, das ist ein Thema, was sicherlich in den nächsten Jahren noch weiter diskutiert. Ich weiß, es gibt jetzt auch Diskussionen im Bundeswirtschaftsministerium zu dem Thema. Wir als Plattform werden immer alles akzeptieren, was Regulierung sagt. Ja, wir haben da gar keine Mitsprache. Ich finde es einfach nur persönlich spannend.
Kann Digitalisierung an der Stelle irgendwie helfen, diesen Mangel auszugleichen? Also durch Automatisierung, also gibt's da schon Ideen zu? Da macht ihr euch da auch Gedanken zu?
Naja, ich meine, Effizienz hilft immer, gegen Personalnot anzukämpfen. Ne? Also wenn das, was wir machen, wenn wir sagen, okay, wir vermitteln jetzt Aufträge, vielleicht können wir auch noch uns weiterentwickeln dahin, dass wir nicht nur Auftragsakquise automatisieren, sondern auch noch Auftragsabwicklung im Sinne von Rechnungsstellung und so weiter. Und da gibt es auch andere Leute in dem Markt, die solche Software entwickeln. Also es gibt ein paar Startups, die ganz cooles Zeug machen. Ein Scheduling ist so ein Thema, Mitarbeiter koordinieren. Es gibt wirklich interessante technologische Lösungen, die führen alle in irgendeiner Form von Effizienzsteigerung der Leute, die schon da sind. So, das ist erstmal gut. Aber ich glaube, im Handwerk, ehrlich gesagt, ist es nicht die Lösung des Problems, weil das Problem größer ist. Es hat wahrscheinlich eher was damit zu tun, wie unser Ausbildungssystem strukturiert ist, wie die Zulassungsbeschränkungen sind, wie wir mit Einwanderung umgehen.
Ja, also grundsätzlich ist die Lage schon verbesserungswürdig. Für bei Hämmer gibt es aber noch genug Handwerker in Deutschland, die auf die Plattform kommen.
Also das sind, ich finde, wie gesagt, das sind so die Makrogedanken, das ist das Umfeld, in dem wir uns bewegen. Ich finde es wahnsinnig spannend. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie irre groß partizipieren an der Willensbildung oder so, sondern wir werden immer nur das nehmen, was hinten rauskommt.
Super, Claudia, wir kommen zum Ende. Wir haben am Ende immer noch drei Fragen für jeden unserer Gäste. Die sind persönlicher Natur, da geht es um deine Meinung, um dich. Wenn du bereit bist, starte ich mit der ersten Frage.
Na dann mal los.
Super. Welchem Twitter-Account sollte man unbedingt folgen?
Oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Ich bin Twitter-Abstinent.
Habt ihr einen Twitter-Account bei MyHammer?
Ja, na klar, den MyHammer-Twitter-Account. Den muss man unbedingt folgen. Klar.
Dann nehmen wir den. Zweite Frage. Welches Buch liegt bei dir am Nachttisch momentan?
Oh, jetzt gerade das sechste Buch von den London-Krimis von, Namen kann ich mir so schlecht merken. Der Galgen von Tyburn heißt es. Mark McAllister, kann das sein?
Das googeln wir sonst nochmal.
Das mal. Ist im Moment auch auf den Spiegel-Bestsellerlisten.
Und du würdest es empfehlen?
Ach, die sind total lustig. Super. Die liest man so weg.
Und letzte Frage, wenn du mal abschalten möchtest und mal sagst, okay, als CEO von MyHammer hast du wahrscheinlich genug Aufgaben und der Tag ist voll, und sagst so, jetzt reicht's, ich schalte komplett ab, was machst du dann?
Ja, dann ist 6 Uhr, dann fahre ich nach Hause. das ist tatsächlich ernst gemeint. Ich finde diese ganze Work-Life-Balance-Diskussion so lustig. Ich habe irgendwie damit keine Verträge. Ich kann wunderbar abschalten. Ich komme nach Hause, dann habe ich meine Familie, dann kümmere ich mich da um Sachen. dann. Ich habe manchmal im Hinterkopf, ich finde total spannend, was dann an Ideen hochpoppt. Mhm. Ne, weil meistens hast du ja deine kreativsten Ideen nicht vorm Bildschirm, sondern die hast du irgendwo, wenn du kochst oder so. Oder morgens unter der Dusche, wenn man noch hirntot ist. So, das finde ich super. Aber arbeiten tue ich dann eigentlich nicht mehr.
Okay, super, das klingt gut. Damit sind wir beim Ende. Das war Steuerung Alt Entfernen mit Claudia Frese, CEO von MyHammer. Vielen Dank.
Gerne.
Alle Infos zu MyHammer, zur Digitalisierung vom Handwerk, wir stellen da noch ein bisschen was zusammen in den Shownotes. Und damit sagen wir tschüss und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Ciao.
Danke, tschüss.
Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org/podcast.